Möwengeschrei, blökende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
Moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Podcast Deichmomente. Ich bin Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording Eiderstedt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem wunderschönen Thema, nämlich dem Frühling und blühenden Gärten. Und passenderweise sitzen wir heute auch genau da, in einem wunderschönen, naturnahen Garten, nämlich dem Hochdorfer Garten im kleinen Dörfchen Tarting auf Eiderstedt. Viele von euch kennen Tarting sicherlich als Urlaubsort oder als Ausflugsziel, aber einigen sagt der Name vielleicht noch nichts und ihr seid vielleicht bisher auch einfach durch das Dorf durchgefahren, ohne das eigentlich wirklich zu wissen, was sich hier für Schätze verbergen. Und genau deshalb wollen wir heute mit euch mal einen Ausflug in den Hochdorfer Garten wagen. Denn das ist nicht nur ein Ort für Gartenfreunde, sondern auf jeden Fall ein tolles Ausflugsziel für Nordseefans, die auch mal ein bisschen was anderes außerhalb der Küstenlandschaft sehen wollen. Ich freue mich ganz doll, dass wir Hans-Georg Hostrup heute wieder als Gast für unsere Folge begrüßen können. Hans-Georg hat uns ja bereits in unserer Folge zu den Eiderstedter Riesen, den einzigartigen Haubargen, ganz viel Spannendes erzählt. Und er ist auch Experte für den Hochdorfer Garten, kann man so sagen. Und ja, moin Hans-Georg, wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, moin, ich freue mich auch, dass ich wieder mit dabei bin. Und wie vor einem halben Jahr auf dem Hauberg haben wir heute auch wieder bestes Wetter, Sonnenschein, windstill. Ich glaube, schöner geht es nicht. Und wir sitzen hier in einem Garten, wir hören die Natur, sie kommt rüber. Ich denke, das erfreut uns hier und bestimmt auch unseren Zuhörern.
Auf jeden Fall, das denke ich auch. Der Hochdorfer Garten ist, wenn man das so sagen kann, das bedeutendste Denkmal bäuerlicher Gartenkultur hier in Nordfriesland. Was hat das damit eigentlich genau auf sich? Also warum ist dieser Hochdorfer Garten so besonders? Was zeichnet ihn aus? Und wem haben wir dieses schöne Fleckchen hier mitten im kleinen Dorf Tarting eigentlich zu verdanken?
Ja, der Hochdorfer Garten wird als das bedeutendste Gartendenkmal ländlicher Prägung bezeichnet. Kommt es nicht von mir, sondern vom Landesamt für Denkmalpflege. Und da sind wir natürlich schon stolz drauf, weil ja doch die großen Gärten mehr an der Ostseeküste liegen. Die großen Gutsgärten, die Herrenhäuser, die liegen natürlich dort. Und hier in Nordfriesland wird er als der drittwichtigste Garten bezeichnet, neben dem Künstlergarten von Adrian Emenolde in Sebel, ist ja eine ganz andere Geschichte, und dem Husumer Schlossgarten in Husum. Ja, wie ist das entstanden? Kurios. 1764, das war die Zeit, wo allgemein die Haubarge gebaut wurden, 1650 bis 1880 in Eiderstedt. 1764 ist mit dem Bau eines neuen Haubargs ein 5 Hektar Garten angelegt worden, und zwar mit ganz klaren Linien. Man bezeichnet ihn ja heute als Barockgarten, französischer Stil. Klare Linien, wir haben hier 2 Lindenalleen, Nord- und Süderallee, den Mittelgang, wenn wir durch die Pforte durchgehen, auf den Hauberg zu. Ich muss sagen, wir reden heute so viel von Natur und Umwelt. Was hier vor 250 Jahren entstanden ist, das grüner und viel mehr Natur kann es nicht geben. Die Besitzer, Familie Richardson, die es in mehreren Generationen hatten, haben diesen Garten gepflegt. Das war natürlich ein Privatgarten, Blumenrabatten angelegt, und vor allen Dingen aber war es besonders, es heißt zwar Garten, ich muss mal vielleicht ein bisschen lachen, hier würde man eher sagen Park, aber es ist eben als Garten so bezeichnet. Wir haben hier Bäume. Man kann wirklich sagen, also wir haben hier ein kleines Arboretum mit exotischen Hölzern, die man hier eben nicht unbedingt an der Nordseeküste und bestimmt nicht auf Eiderstedt vermutet. Vom Trompetenbaum bis Scheinzypresse und. Man hat diese exotischen Hölzern früher von den Reisen mitgebracht. Die Herrschaften, die Hochbesitzer, man ist auswärts gefahren, auch nach Afrika. Und dort hat man exotische Gehölze mitgebracht, die nicht typisch sind, aber man zeigte dadurch auch seine Stellung. Nicht? Das hat eben nicht jeder. Und zuerst haben wir auch gedacht, oder die Vorgänger sicher auch, das wächst hier gar nicht an der Küste, aber es funktioniert. Die Feuchtigkeit haben wir und das milde Klima ist ja auch nicht, an der Nordsee also auch gegeben. Das funktioniert. Zu den Besitzern und wie der Garten, wie es weitergeht. Die letzten Besitzer, das waren Hans Richardson und dann sein Sohn Jakob Richardson, der mit Doris Bruchwitz verheiratet war. Diese Ehe blieb kinderlos. Und so haben die beiden sich entschlossen, den Hauberg, den Garten und ein wenig Land in eine Stiftung zu geben. Es heißt in der Stiftungsurkunde, 1905 ist Herr Richardson verstorben. Und dort ist dann auch 1905 die Stiftung ins Leben gerufen worden, die dann, auch eine kleine Anekdote, von Kaiser Wilhelm auf seiner Yacht unterschrieben worden ist. Mit Original, der Kaiser hat es unterschrieben und die Stiftung genehmigt. Ist ja auch doch schon wieder was Besonderes. Ne? Die Stiftung sollte allezeit als öffentlicher Dorfpark fungieren, also der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Bis zu seinem Ableben war es ein Privatgarten. Aber er hat das nicht dem Dorf, der Gemeinde gegeben, sondern eine Stiftung ausgerufen. Und einen Verwaltungsrat hat er auch eingesetzt, mit genauen Vorgaben. Das erzähle ich vielleicht mal ganz kurz, weil das ja auch nicht typisch ist. Es sind 4 Personen, die dem Verwaltungsrat angehören. Das war früher immer, hieß das der Lehnsmann. Das ist heutzutage der Bürgermeister. Das ist heute ist in der Stiftung, ist das Hans-Jörg Peters, der Bürgermeister von Tharting. Dann ein Vertreter der Kirche, natürlich Pastor oder Pastorin. War früher selbstverständlich, dass der Wohnort in Tharting war. Die Zeiten haben sich geändert. Jetzt ist das die Kirchengemeinde mit St. Peter-Ording zusammen. Das ist im Moment Frau Gudrun Fuchs. Dann, das ist sehr wichtig, ein Nachkomme der Familie. Und Nachkomme der Familie, also mit Wohnort hier in Eiderstedt, das ist im Moment jetzt Ronanke Andresen. Und ihre Mutter war eine geborene Bruchwitz. Und so sind wir dann in der Bruchwitz-Geschichte. Dann gab es früher noch den Oberlehrer, der da mit hinein in die Stiftung hört. Darum hat es sogar Prozesse gegeben in den 20er Jahren. Wer ist nun Oberlehrer? Die Zeiten haben sich geändert. Wir haben seit 1972 keine Schule mehr in Tharting. Und jetzt ist ein in der Stiftung, einer, der sich mit Denkmalschutz auskennt, der ein interessierter Bürger von Tharting. Und so bin ich da reingekommen.
Der Dorfpark, der Hochdorfer Garten, der wird von den Tharingern über die Stiftung quasi am Leben erhalten und dann aber auch von den Tharingern genutzt als Ruheort.
Ja. Oder ja, genau. Also es ist ja gerade auch, wo wir jetzt vom... Es war eigentlich immer ein bisschen verschlafener Garten, das muss man wohl wirklich sagen, 70er, 80er Jahre. Das hat sich seit 1995, wo ein Konzept aufgestellt wurde, ich kann vielleicht sagen, der Garten steht seit 1983 unter Denkmalschutz. Ein Konzept aufgebaut. Erstmal gab es eine Aufnahme, was ist überhaupt da im Garten. Das war auch nicht bekannt, welche Bäume und so weiter. Dann ist ein Pflegekonzept aufgestellt worden und das arbeiten wir Stück für Stück, wenn Gelder, wenn Zuschüsse fließen ab, wie die Lindenallee neu pflanzen und so weiter. Wegekonzepte ausbauen. Für die uns Tharinger ist das inzwischen, denke ich, ein großer Pluspunkt, denn seit den 90er hat der Tourismus hier in Tharting auch verstärkt eingesetzt als nächster Ort von St. Peter-Ording. Und mit diesem Teil können wir wuchern. Ich sage oft das mal, das ist ein ungeschliffener Juwel. Auch wenn St. Peter natürlich der Zugpferd ist, aber es gibt manchmal, wo es einfach zu kalt am Strand ist und weht. Also wenn Sie hier im Garten sind, hier kann man spazieren gehen und es ist gemütlich. Er ist nicht überlaufen. Man kann sich hier hinsetzen, man kann laufen, die Natur genießen. Und man merkt auch, dass viele hier kommen, die malen, Fotoclubs kommen her und so weiter. Also für den Tourismus ist das für Tharting ein großer Plus. Seit den 80ern gibt es die sogenannten Parkfeste. Die gibt es zweimal im Jahr. Es ist jetzt immer so gewesen, bis auf letztes Jahr. Das Thema lassen wir heute aber. Und das ist offen hier im Park mit Musik, mit Tanz, mit Ständen, ehrenamtlich von Futsches, Waffeln, Bratwürste und so weiter. Keine professionellen Stände und das macht es aus. Es kostet hier keinen Eintritt. Und ich glaube, das Besondere ist, dass Gäste und Einheimische miteinander feiern, tanzen, sprechen. Die größten Feste hier in Eiderstedt, die hier stattfinden. Und das ist ein guter Zusammenhalt. Und wir sitzen nicht nur auf den berühmten Tischen und Bänken, sondern die Bestuhlung sind Strohballen. Man sitzt auf Strohballen, die kann man sich nehmen, die Kinder können spielen und man geht mit einem Strohballen zum nächsten. Das ist einmalig in Eiderstedt. Und das ist eigentlich der besondere Clou. Wir haben zum Glück noch ein paar Landwirte, die auch kleine Ballen machen und die dann auf den Festen hier zur Verfügung stellen. Es wird gemeinsam aufgebaut, das ist eine Gemeinschaft. Der Tourismusverein Tharting initiiert das, aber die anderen Vereine sind dabei, wie der Boserverein, die Feuerwehr ist dabei. Am Sonntag wird auch gemeinsam wieder abgebaut und dann ist wieder Ruhe.
Ein ganz gemütliches Dorffest vor einer tollen, wunderschönen Kulisse hier von dem Garten.
Ja, man hört sehr oft, wenn man später dann nach den Festen nächste Woche mal im Park ist, dass man Leute hier trifft, die sagen, wir waren auf dem Fest hier und wir wollen den Garten jetzt mal erkundigen, in Ruhe. Das wussten wir gar nicht. Das ist doch ein Juwel, was sie haben. Ne?
Ja, also viele kennen ihn tatsächlich noch gar nicht, den Hochdorfer Garten. Ne? Und du hast eben gesagt, das ist eigentlich ein ungeschliffener Diamant. Das finde ich eigentlich ganz charmant, dieser Ausdruck, weil wenn man so Hochdorfer Garten oder wenn wir von einem Park reden, viele haben ja dann immer gleich so diese Vorstellung, mit der Nagelschere geschnittener Rasen, so ganz piekfein. Hier ist es ja wirklich absolut naturnah. Ne? Also es ist auch so ein ganz heimeliges, fast verwunschenes Gefühl, wenn man hier sitzt, die Natur auf sich wirken lässt und auch wenn man durch den Park geht. Ist das genau das, was auch die Stiftung erreichen möchte, dass wir der Natur wieder näher kommen?
Ja, das ist das Bestreben von den ehemaligen Besitzern auch. Und das ist ja jetzt auch unser Bestreben. Erstmal mit der Nagelfeile können wir das hier nicht machen. Der sind 5 Hektar und der wird ehrenamtlich gepflegt. Okay, wir haben jemanden, der die Büsche schneidet und die Gemeinde ist auch mit an Bord, aber das ist eben für die groben Arbeiten. Ne? Also hier kann der Rasen betreten werden, hier können die Kinder spielen, hier kann man auf den Wegen toben und man kann auch quer durchlaufen. Das ist kein Problem, das ist auch so gewollt. Denn nur so kann man den Gästen oder der Bevölkerung auch zeigen, das ist toll, das gehört uns allen, das gehört der Bevölkerung. Nicht? Und dann hofft man natürlich auch, dass man es gemeinsam pflegt, dass wir da auch dann stärkere Unterstützung bekommen. Mhm. Es ist eben, man merkt es wieder immer wieder an unseren Touristen, die sagen, was ist das denn hier? Also das hätten wir hier nicht erwartet. Und dass er immer noch nicht so bekannt ist, das hat Vor- und Nachteile, aber es ist stärker geworden, denn wir haben in letzter Zeit auch wie der WDR hier gedreht hat für die Sendung. Wunderschön. Und der NDR war einige Male hier. Das ist schon toll.
Vielleicht für alle, die den Hochdorfer Garten noch nicht kennen und auch vielleicht für alle Ortskundigen. Wo genau versteckt er sich in Tharting denn? Wo ist quasi der Eingang? Wo muss ich erstmal hin, damit ich reinspazieren kann in den schönen Garten?
Ja, er fällt eben nicht so ins Auge mit 1000 Hinweisschildern. Das wollen wir auch gar nicht. Wir haben zurückhaltende Schilder, und zwar mitten im Dorf. Wenn man von Garding, wenn man auf die B202 kommt, dann fährt man ja Tönning, Garding, und dann kommt man automatisch durch das kleine Dorfstraße Tharting und gleich hinter der Dorfstraße vor der Feuerwehr geht das links ab und da liegt der Park schon. Oder wenn ich dann von St. Peter-Ording komme, dann fahre ich von der Bundesstraße. Bevor ich in Tharting reinfahre, sehe ich rechts schon die schöne weiße neue Pforte, wie sie gestrichen worden ist im Hochdorfer Garten. Und dann gibt es hier auch Parkplätze, ein neuer Parkplatz ist eingerichtet worden. Den findet man. Ein bisschen suchen ist auch schön.
Hat ja auch was Aufregendes, ne? Wenn man so ein bisschen suchen muss und dann was ganz Tolles entdeckt. Das hat ja so ein bisschen Abenteurer-Charakter eigentlich.
Ja, das ist in der heutigen Zeit fehlt. Ne? Es steht alles heute, man kann natürlich mit im Web finden und man kann natürlich per Navi finden, aber man kann ihn auch noch so erkunden und man findet ihn. Und vor allen Dingen der Garten, der Parkplatz ist kostenlos und der Garten ist 365 Tage geöffnet, 24 Stunden, der kostet keinen Eintritt. Und das ist vielleicht auch etwas, was in der heutigen Zeit nicht mehr so häufig ist. Trotzdem freuen wir uns sicherlich über eine kleine Spende. Ist auf der Innenseite noch um die Pflege, um die Erhaltung des Gartens.
Was entdecke ich denn wirklich hier im Hochdorfer Garten? Gibt es verschiedene Bereiche? Wo lenkt mich vielleicht auch der Weg hin? Vielleicht magst du noch so ein bisschen uns erzählen, was für verschiedene Areale das hier eigentlich gibt.
Also man sollte nicht, wenn es geht, wenn man es richtig entdecken will, nicht durch die große Pforte beim Schweizer Haus gehen, sondern gucken, wo von der kleinen Straße Düsternbrook in der Mitte zwischen den beiden großen Eingangspforten zu Linnerli gibt es einen kleinen Eingang. Eine kleine Pforte, Eisenpforte, da steht RBS dran, steht für Richardson-Bruchwitz-Stiftung, und die muss man öffnen. Und dann geht man hinein, sieht dieses wunderschöne Schild und geht dann den romantischen Eingang hinein. Und dann steht man ja schon im Garten, wo es geradeaus über die Brücke geht und rechts und links sehe ich die Mittelalleen. Das kann ich wunderbar erforschen. Und wenn ich dann weitergehe, rechts und links der Alleen, dann bin ich im sogenannten englischen Teil, in den verwunschenen, wilderen Teil, wo die Obstbäume sind und eben wo auch nur einmal im Jahr gemäht wird. Das ist eben von der Pflege auch gar nicht möglich. Das wollen wir auch so einmal im Jahr und der Rest ist dann der Natur überlassen. Man kann den Garten erkunden, jetzt auch bei, wenn es sollte mal regnen, was hier noch so gut wie gar nicht vorkommt. Wir haben nur gutes Wetter hier. Der Wegeausbau ist fortgeschritten. 2005 die ersten und 2010 sind die großen Wege auch ausgebaut. Man kann ihn also jetzt mit Recyclingmaterial über die Gartendenkmalpflege genau ausgeschrieben und auch eingebaut. Man kann also den Garten jetzt auch rollstuhlgerecht, er ist behindertengerechter Garten. Das ist kein Problem, Kinderwagen. Nicht? Bis auf, also 80% der Wege sind ausgebaut. Wir haben noch drei Waldwege hier, die vielleicht in der nassen Jahreszeit dann schwieriger zu belaufen sind, aber das ist alles möglich. Und das ist, da freuen wir uns darüber und das ist auch gewollt.
Und wenn ich so meinen Weg durch den Garten gehe, also wir sind ja eben auch hier schon einmal kurz durchspaziert, dann fallen einem ganz besonders die Bäume und die Natur an sich auf. Aber auch, dass es hier ganz verschiedene Bäume eigentlich gibt, die man gar nicht hier erwarten würde. Also exotischere Pflanzen, es sind teilweise auch Hinweisschilder, damit man sehen kann, wo man eigentlich gerade vorsteht. Insbesondere auch ein Obstbaum, ein Apfelbaumquartier finden wir hier. Das finde ich ist ja auch nochmal was ganz Besonderes, was man so vielleicht gar nicht erwarten würde.
Ja, zu den exotischen Bäumen hatte ich ja schon gesagt, was man hier geholt hat. Das ist ein Nadelbaum mit Laubhölzer. Also wir haben sogar chinesisches Rotholz haben wir hier. Nordmantan und Sumpfzypresse, Seibenesse, Säulenebbe und so weiter. Und natürlich dann die holländische Linden, von denen ich ja schon gesprochen hatte, unser großes Kapital. Und dann rechts und links von dem Barockengarten die beiden Obstquartiere. Die letzten zwei Besitzer, die Familie Richardson, hatte ein großes Händchen, eine große Liebe für Obstbäume. Es hat also um 100 verschiedene Obstsorten hier im Garten gegeben. Und die Überlieferung ist auch, dass 1900 auf der Weltausstellung in Paris ein Apfel aus dem Hochdorfer Garten einen Sonderpreis bekommen hat, der Grafensteiner Apfel. Die Urkunde haben wir noch, da sind wir natürlich noch ganz besonders stolz drauf. Viele dieser Obstsorten sind natürlich in der Zwischenzeit abhanden gekommen. Wir haben aber jetzt 2005 mit Hilfe von Bingo Lotto, der Umweltlotterie und auch der Vielmann Stiftung also ungefähr 40 neue Obstsorten nachgepflanzt. Aber nicht nur neue nachgepflanzt, also alte Sorten sind nachgezogen worden und hier gepflanzt. Die tragen dann auch so schöne Namen wie Schöner von Boskop, Gelber Richard. Wir haben auch den Dithmarscher Paradiesapfel hier, Mare Nissen, Tönninger Apfel. Also wunderschöne Namen. An den Bäumen ist ein Holzgerüst, wo dann auch, wo jeder sich die Sorten angucken kann. Name, der lateinische Name, auch wie der Kern aufgebaut ist, alles beschrieben. Und wo bleiben die Äpfel? Vielleicht im Herbst? Das ist so geregelt, dass sich jeder die Äpfel hier holen kann und nicht abreißen vom Baum, aber holen kann. Sie werden ja nicht gespritzt, sie werden nicht gedüngt, das ist rein Natur. Und das kommt inzwischen auch verstärkt an. Und das freut uns von der Stiftung natürlich auch sehr.
Du hattest eben schon von deinen ehrenamtlichen Mithelfern gesprochen, wer eigentlich diesen Garten so schön instand hält, wer sich um die Bäume und Pflanzen eigentlich kümmert. Wie viele seid ihr denn, die sich kümmern und wer hat welche Aufgabe?
Ja, wir sind ein kleines ehrenamtliches Team, ein sogenanntes Helferteam für den Hochdacher Garten. Und das finde ich ganz, ganz klasse. Das finden wir von der Stiftung ganz, ganz klasse. Und wir haben gerade eben schon gesehen, dass wir die wunderschöne Pforte, die jetzt gerade gestrichen worden ist von der B202, das ist Klaus Brixter, der ist hierher gezogen aus Nordrhein-Westfalen, aus Oberhausen und verbringt den Ruhestand jetzt hier, wohnt nicht weit weg und engagiert sich hier im Park. Herbert Timm, Tatinger, Ureinwohner, also Vogelkenner, hat die Nistkästen aufgehängt, 20 Nistkästen, pflegt sie, guckt sie nach und dokumentiert sie auch. Also ganz prima. Dann zu dem Rabattenteam, zum Pflegeteam gehört Lisa Bolz. Lisa ist unsere Blumenfachfrau, die den Männern dann die Anweisung gibt. Und weiterhin gehören dann dazu Friedhelm Markgraf, der auch aus Hessen hergezogen ist, seit 20 Jahren hier in Tading wohnt und sich engagiert. Dazu gehört Hans-Hermann Hansen, ein Tadinger, dazu gehört Erwin und dazu gehört Hans-Jörger Peters, unser Bürgermeister. Und die sind fast alle meistens Mittwoch vormittags 2-3 Stunden hier im Garten oder wenn was anfällt. Und das ist ganz toll. Wir würden uns natürlich sehr freuen, denn viele werden noch älter und sagen, es müssen auch mal Jüngere dazukommen. Also darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Kleines Dankeschön gibt es fast immer fürs Helferteam, wenn sie dann auch mal nachmittags hier sind aus dem Schweizer Haus. Wird Kuchen gebracht, der schöne Kuchen, Kaffee und so weiter. Und einmal im Jahr haben wir ein tolles Helferfest, wo wir dann auch nochmal richtig Dankeschön sagen. Also toller, großer Dank von der Verwaltungsrat an das Helferteam. Ohne sie würde es nicht gehen.
Toll, dass so viel Engagement vorhanden ist, dass dieses schöne Gebiet hier gepflegt wird. Und wo du gerade vom Schweizer Haus gesprochen hast, das Schweizer Haus ist vielen ja sicherlich ein Begriff, besonders aufgrund der großen und leckeren Tortenstücke. Wenn man sich hier auch auf Eiderstedt mal so umschaut, dann, wenn man das Schweizer Haus dann mal gesehen hat, das fällt ja schon ins Auge, weil es ganz anders aussieht und hier ja eigentlich gar nicht so herpasst. Was war denn mal sein Zweck? Wieso wurde das hier errichtet?
Ja, das ist natürlich ein Kuriosum. Wenn man sagt Schweizer Haus, denkt man, wir sind in der Schweiz oder in Bayern oder sonst wo. Gut. Dieses Schweizer Haus ist 1873 im Schweizer Stil errichtet worden, also ein Holzhaus. Und zwar als kleines Sommerhäuschen für die Besitzer des Hauberges. Es wohnten Bedienstete in dem Haus und sonntags ging man darüber zum Kaffee trinken. Es war auch ein kleiner Wintergarten dabei. Das ist der Ursprung. Und später ist er dann immer verpachtet worden, war in einem schwierigen Zustand. Und 1996 mit dem Gartenkonzept ist auch ein Konzept fürs Schweizer Haus entwickelt worden. Und wir hatten damals das Glück, einen Tatinger Bürger zu finden, Britta Steinbrück, die gesagt hat, das könnte ich mir vorstellen, meine Liebe ist Tortenbacken. Ne? Und ist mit ein paar Torten angefangen am Tag und heute läuft das wie fantastisch, selbstgebackene Torten jeden Tag. Und es wird sehr, sehr gut angenommen. Und das ist jetzt Café und Restaurants. Und das Schöne ist, dass auch hier sich die Einheimischen und die Gäste treffen. Man kann hier kommen mit Fahrrad, mit Auto, man kann hier aber kommen sehr stark die Fahrräder. Wenn ich im Sommer hier bin, stehen hier 30, 40 Fahrräder. Die Kinder können hier spielen, ohne Gefahr. Nicht? Und man kann auch den Park erkunden und so weiter. Ja. Und das ist ein tolles Konzept und wir sind froh, dass das funktioniert von der Stiftung. Und ein Anziehungspunkt auch. Für ganz Eiderstedt, für den Tourismus in Tating und natürlich auch für den Garten.
Ja. Und wie du sagst, auch für Kinder. Ich habe da eine richtig schöne Kindheitserinnerung sogar hier an den Hochdorfer Garten. Weil hier gibt es ja auch eine Ruine. Ne? Also wenn man sich hier ganz genau umschaut, dann wird man eine Ruine finden, die besonders für Kinder natürlich toll ist, Fantasie anregt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, früher Kindergeburtstage bei einer Freundin in Tating und so ein bisschen Schnitzeljagd durch den Ort. Und da führte auch kein Weg an der Ruine dran vorbei. Und ich glaube, das ist auch heute noch so, oder? Dass
ja,
hier
das ist noch heute
Kinder
so.
Rumspielen.
Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt stehen wir auf und wir gehen zur Ruine. Und dann stehen wir davor. Und dann erzähle ich noch ein bisschen über die Ruine.
So, und jetzt stehen wir hier bei der Ruine.
Ja, wir haben hier drei Kuriositäten oder drei besondere Sachen hier im Hochdorfer Garten. Man spricht ja heute immer von Alleinstellungsmerkmalen, gibt es ja kaum noch. Wir haben hier den einzigen Barockgarten an der Nordseeküste. Wir haben das gerade eben schon gesagt, das einzige Schweizer Haus hier. Da kann ich gleich nochmal was zu sagen. Hatte ich glaube ich schon. Das einzige Schweizer Haus, was wir noch haben in Schleswig-Holstein. Es hat davon mal vier gegeben. Das nächste steht in Bremen, natürlich viel größer. Jetzt stehen wir in der Ruine vor der Ruine. Eine künstliche Ruine. Total untypisch. Sie wurde um 1890 hier errichtet und zwar nach einem Vorbild der Burgruine von Eupin in Sachsen. Das ist ein Riesenteil da und das ist so ein Mini-Ding davon sein. Laut Überlieferung hat der damalige Besitzer, so eine Frau Doris, zum Geburtstag geschenkt. Es war die Zeit der Romantik. Caspar David Friedrich, auch wieder ganz in, soll dieses Teil hier gemacht worden sein. Es ist laut Denkmalschutz Schleswig-Holstein die einzige Burgruine, die wir hier haben, künstliche Burgruine. Wir können immer viel machen, wenn wir Werbung machen, wenn wir Geld für Wege ausgeben. Was immer, aber wenn irgendwas ist, und die Presse ist hier, auch so wie heute vielleicht gerade mit Bild, dann ist die Ruine drin. Weil das eben ein Kuriosum ist, aber auch wieder was ganz Besonderes. Für uns Einheimische sind das auch Erlebnisse gewesen. Kindergeburtstage, Schnitzeljagd, wie du schon sagtest, und so weiter. Später Schlitten fahren, vielleicht auch der erste Kuss, die erste Zigarette. Also hier verbindet man vieles mit in dieser romantischen Ecke unserer Burgruine. Also liebe Zuhörer, die zu erkunden, das ist ein Highlight.
Ist das hier denn auch deine Lieblingsstelle im Hochdorfer Garten? Oder was ist hier so dein Lieblingsplätzchen?
Es wird immer so der Ruine. Also ich finde es sehr schön, also bei den Gehölzen, die Sumpfzupresse fasziniert mich jedes Mal wieder. Ich habe ja gesagt, wir können mit zwei Personen gerade umfassen und die uns berühren. Dieser Baum mit dieser Rinde, die jetzt wie tot wirkt, die auch in drei Wochen noch wie tot wird. Und dann plötzlich Mitte, Ende Mai wird sie grün. Und das fasziniert mich. Ich finde diesen Baum fantastisch. Das ist mein Lieblingsbaum.
Und auch zu jeder Jahreszeit.
Zu jeder Jahreszeit.
Total
da
toll.
Da ist dann die schöne Hortensien-Ecke, da ist die Bank. Da kann man noch ein bisschen runterkommen.
Ja.
Ob man hier wohnt oder hier in Urlaub ist. Ich denke, das spielt keine Rolle.
Ja.
Und so hat sicherlich jeder seine Lieblingsecke. Und das wäre natürlich toll. Und darüber würden wir uns freuen, wenn unsere Zuhörer vielleicht schreiben, wir haben den Garten entdeckt und das ist unsere Lieblingsecke. Eine Antwort bekommen Sie.
Hans-Georg, ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass du wieder mit dabei warst, dass du uns so schön, so viel zu diesem besonderen Fleckchen erzählen konntest. Das hat uns wieder richtig viel Spaß gemacht.
Ja, das war dann die zweite. Mal sehen, was wir noch so im Podcast machen. Schön, dass ihr hier wart. Schön, dass wir live hier waren auch. Sage ich jetzt mal, dass wir das Vogelgezwitscher, die live die Geräusche hören. Ich denke, das lädt zum Verweilen ein, zum Kommen ein. Liebe Zuhörer, kommt nach Tading, kommt in den Hochdorfer Garten, genießt es, schaut einfach mal rein und genießt diese schönen Momente, die uns alle bestimmt gut tun. Bis und, bald.
Genau, und bis es soweit ist, bis bald. Schöne Grüße von Eiderstedt.
Genau.
Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.